Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Werbung in der Man Cave. Heute mit was ganz Speziellem für Comic-Fans, denn es gibt eine neue App in Deutschland. Quasi die erste All-You-Can-Read-App auf Deutsch. Und das ist Swoosh. Und in Swoosh habt ihr quasi hunderte von Comics, ja, über 900 Comic-Titel vereint in einer App und könnt jederzeit darauf zugreifen. Jetzt werdet ihr sagen, was sind es denn für Comics? Na, es sind Comics von unter anderem Panini, ja, also die ganzen Star Wars-Sachen, sehr viel von DC, Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter und so fort. Game of Thrones, The Witcher, Cyberpunk, Avatar und noch ganz viel andere kleine und große Franchises. Und das finde ich halt besonders knusprig, es sind Sachen von Egmont drin, denn Egmont, die machen diese ganzen lustigen Taschenbücher, das Mickey Mouse Magazin, Lucky Luke, also ganz viele Sachen aus der Kindheit, die wir auf jeden Fall kennen und damals geliebt haben, gibt's quasi jetzt alle zusammen. Ihr müsst euch nicht mehr diese, ne, ihr kennt das noch von lustigen Taschenbüchern früher, dieses, ich will die ganze Rückenwand haben, und dann hat man da tausende von lustigen Taschenbüchern gehabt, damit man irgendwie dieses Rückenmotiv aneinander stellen konnte. Das braucht ihr jetzt zwingend nicht mehr, ja, das braucht ihr nicht mehr in eurem Wohnzimmer mit Ende 30, sondern es reicht im Hosentaschenformat, und deswegen kann ich euch Swoosh wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr sagt, ey, ich habe einfach Bock, wieder Comics zu lesen auf meinem Tablet, auf meinem Smartphone. Ladet euch die App runter und macht es einfach. Es ist wirklich, spielt einfach. Ich habe es selber auf dem Handy und ich finde es wirklich super, weil ich so selten Comics in die Hand nehme, aber das finde ich einfach richtig, richtig nice. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin interessiert, dann schaut auf jeden Fall bald rein, denn es gibt jetzt gerade noch ein Angebot, das gilt bis Ende September bei denen auf der Seite. Da kriegt ihr quasi 3 Monate zum Preis vom einen, nämlich für 9,99 €. Danach kostet es regulär 9,99 €. Oder es gibt auch noch ein Jahresabo, das kostet 99,99 €. Das ist auch ganz nice. Schaut gerne mal vorbei auf swoosh.de/mancave. Ich finde es mega. Ich habe selber auf dem Handy drauf. Habe richtig, richtig Bock drauf, mal wieder ab und zu mal einen kleinen Comic zu lesen. Und hey, vielleicht habt ihr einfach mal wieder Lust, euch in alte Geschichten aus Entenhausen, aus der Kindheit zu begeben. So, das war's auch schon von mir. Jetzt geht's weiter mit der Mancave. Tschüssi. Leute, was geht? Die 66. Ausgabe der Man Cave, heute mit Hot Toys, Liebe. Dann reden wir über The Boys Diabolical, im Finale von Pam und Tommy, The Batman, Elden Ring und Licorice Pizza, Alter. Geil! Leute, was geht? Herzlich willkommen in der 66. Ausgabe von Die Man Cave mit eurem Star-Moderator Max Nicolas Maria von Nachtsheim, das bin ich. Und heute wieder mit einem bunten Blumenstrauß an Themen für euch. Ich habe heute mal wieder ein Toy-Thema mitgebracht, denn wir reden heute mal über Hot Toys. Dann habe ich The Boys Diabolical im Gepäck, eine Miniserie zu The Boys. Das Finale von Pam und Tommy war letzte Woche, also kann man nochmal so ein letztes Fazit ziehen über die Pam und Tommy Serie. Ich habe im Kino Licorico Pizza gesehen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber er war auf jeden Fall toll. The Batman natürlich und Elden Ring soll nochmal ausführlicher besprochen werden, denn es ist ja gerade in aller Munde und die letzten 2 Wochen waren doch sehr flashig. Bevor wir aber zu diesen großen, tollen Themen kommen, und das sind heute alles wunderbare Themen, müssen wir noch ganz kurz zu einem nicht so schönen Thema kommen. Denn ich habe was zu verkünden, was mir nicht so hundertprozentig leicht fällt. Ich muss es in all meinen Podcasts machen, damit es auch alle Leute mitbekommen. Und das heißt, jedes Mal, wenn man es neu ausspricht, nervt es und tut vielleicht auch ein bisschen weh. Ich ziehe das Pflaster direkt ab. Ich muss die Tour, die ich im Mai gespielt hätte, leider absagen. Das ist in keinster Weise eine leichte Entscheidung, weil da sehr, sehr viel dranhängt. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Nochmal mal ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die es nicht so richtig wissen oder nicht mitbekommen haben oder was auch immer. Neben meinen Tätigkeiten als Podcaster und Ladenbesitzer habe ich ja auch noch eigentlich auf einer Bühne meinen Scheiß gestartet. Ich war lange Zeit Musiker als Rockstar, habe 2018 zuletzt eine Platte gemacht, die sehr schön war, namens Koppelpot, die auch hoch gechartet ist, mit einer schönen Tour in Verbindung und so. Also es war alles ein sehr erfolgreiches Projekt. Kein gewinnbringendes Projekt, schöne Grüße nochmal an mein Label, aber es war auf jeden Fall ein gutes Projekt. So vom Ding her, hat sehr viel Spaß gemacht, tolle Platte geworden. Ein Jahr später habe ich mich dann dazu entschieden, Comedy zu machen, unter meinem Klarnamen quasi. Und bin 2019 auf die Bühne gegangen und habe dort zum ersten Mal das große Comedy-Comeback aufgeführt. Meine Tour, die wirklich sehr sweet war. Und sehr erfolgreich. Alle Städte waren damals ausverkauft und so musste natürlich eine Folgetour im Frühjahr 2020 her. Die hätte im Mai stattfinden sollen, dann kam aber Corona und hat erstmal die Welt lahmgelegt. Das war damals ja wirklich geisteskrank. So was da März, April, also jetzt vor 2 Jahren um die Hölle, ging ja schon nichts mehr gefühlt. Ja, und dann stand die Welt plötzlich still. Die Tour wurde abgesagt und wurde verschoben in den März 2021 letzten Jahres. Auch hier zeichnete sich aber in den Monaten davor ab, so rund um Weihnachten, November, Dezember, dass diese Tour auch nicht stattfinden wird. Und man legte sie schon mal prophylaktisch direkt in den Mai 2022. Also jetzt in 2 Monaten wäre diese Tour gewesen. Diese Tour wird dieses Mal auch wieder abgesagt. Sie wird aber auch dieses Mal abgesagt. Das heißt, es wird keine neuen Termine geben, sondern sie ist damit vorbei. Wenn ihr jetzt Tickets habt und denkt so, Moment, was? Ganz klar, diese Tickets können und sollten zurückgegeben werden. Dazu komme ich aber nochmal gleich. Ich möchte kurz auf die Gründe eingehen, warum ich diese Tour absage. Weil Corona ist zwar immer noch ein Problem in unserer Welt, aber es hätte tatsächlich mit Ach und Krach irgendwie zugelassen, dass wir diese Tour spielen. Es hätte zwar ein mulmiges Gefühl mit sich gebracht, weil man immer noch nicht so 100% losgelöst davon ist und weil das immer noch irgendwie ein scheiß Thema ist. Ich habe auch gerade echt Bedenken, was jetzt irgendwelche, wir lassen mal die Maskenpflicht und sowas fallen, Entscheidungen ist, weil ich nicht 100%ig nachvollziehen kann und will, was da gerade passiert. Aber mal davon ungeachtet, hätten wir diese Tour schon spielen können. Und das wäre auch okay geworden. Ich kann diese Tour aber aus anderen Gründen nicht spielen. Das Weltgeschehen ist da sicherlich gerade eine Facette dran. Jeden Tag die Nachrichten zu gucken und zu lesen, was da gerade so los ist, triggert in einem so viel Ängste und so viel Wut und so viel Traurigkeit, dass man schon mal sehr gehemmt ist. Viele Leute ist ja sowas auch ein Motor. Für mich ist das kein Motor. Für mich ist das einfach nur eine Bremse, sowas jeden Tag zu lesen, und es geht mir damit sehr, sehr schlecht. Ich versuche meinen Konsum da zwar zu reduzieren, aber ich finde es auch respektlos, den zu reduzieren, denn wir sollten das schon lesen. So, und wir sollten nicht nur dastehen und sagen, so, jetzt sind die Spritpreise wieder so hoch und es gibt keine Nudeln mehr, sondern das sind andere Probleme als Sprit und Nudeln. So, aber darüber möchte ich, das steht auf einem anderen Blatt und das soll halt auch hier nicht diskutiert werden. Ich will nur sagen, ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen, man sollte sich davor, also für mich, ne, meine persönliche Entscheidung, ich finde, nicht jeder muss das machen, jeder muss das so machen, wie er das aushält. Ich für meinen Teil sage nur so, ich finde, man sollte sich damit auseinandersetzen oder ich sollte mich damit auseinandersetzen, um die Formulierung mal richtig zu rücken und um mir das vor Augen zu führen. A, was ich immer für ein gutes, privilegiertes Leben hatte und ja, das vielleicht auch ein bisschen mehr wertzuschätzen. Aber es macht einen natürlich auch traurig und es nimmt einen mit und triggert, wie gesagt, Ängste und macht ganz, ganz viel emotional mit jemandem und so auch mit mir. Ist aber tatsächlich nur eine Facette des großen Gesamtbildes, denn also ihr habt das vielleicht in den letzten Jahren mitbekommen, was ich so gearbeitet habe. Ich habe stellenweise 5 Podcasts gleichzeitig gemacht, habe gestreamt, viel gestreamt, habe einen Laden, also einen Online-Store aufgebaut, der halt vor 2019 noch das als Jahresumsatz hatte, was wir jetzt so im Februar als Monatsumsatz hatten. Also es ist ein ganz anderes Level. Wir bewegen uns dann zwischen auf einen 7-stelligen Umsatz im Jahr zu, von dem ich im Übrigen nichts habe, falls ihr jetzt denkt, ach, der Typ, ey, guck dir an, wie reich er ist. Ich habe mir seit einem Jahr bei NTG keinen Cent ausgezahlt. Und damit meine ich keinen Cent. Aber dafür nehme ich mir dann mal eine Darth Maul-Statue für 800 Euro mit. Das ist dann mein Gehalt. Aber ja, die Firma aufzubauen war und ist ein riesengroßer Struggle. Da ich natürlich, da wir ein kleines Team sind, da Andreas und ich zwei sehr unterschiedliche Menschen sind, die sich auch nicht immer verstehen, weil wir sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ansichten haben, was gewisse Themen angeht und was so den Aufbau dieser Firma angeht. Dann arbeitet man natürlich auch noch mit Menschen zusammen, die man sehr liebt, wie zum Beispiel meine Mama. Aber es ist natürlich auch so, naja, also es ist natürlich auch irgendwie anstrengend, ne, wenn dann deine Mama da arbeitet, weil deine Mama ist halt deine Mama. Und mit deiner Mama arbeitest du nicht so wie mit einer Kollegin. Und mit Jessie ist es genauso. Jessie ist halt Jessie und nicht halt einfach irgendjemand. Und das macht vieles auch, wenn dein Privatleben mit deinem Berufsleben sich irgendwie mischt. Das macht auch nochmal was mit dir. Das gibt auch nochmal eine Note mit rein. Und so geht das immer weiter. So, die 5 Podcasts, dann natürlich Werbedeals. Ich habe für Ubisoft gearbeitet. Es stehen regelmäßig Kooperationen im Haus. Werbung muss gemacht werden. Werbung in Podcasts, Werbung auf Social Media. Man muss Produkte bewerben, man muss den Shop voranbringen. Ja, man muss einfach dafür sorgen, dass der Laden läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das geht nicht ohne mich. Und da kommt sehr, sehr viel zusammen. Und dann auch noch live und hier und da und da noch was Witziges planen. Und das war ganz schön viel die letzten Jahre. Das war sehr, 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 sehr viel. Und das in Zeiten von Corona, wo eh alles irgendwie auf dem Zahnfleisch ging. Und man hat sich da selber ganz schön viel irgendwie Arbeit aufgedrückt und hat irgendwie geguckt, dass es allen gut geht und wollte irgendwie danach schauen, dass der Laden funktioniert. Und hat dabei so ein bisschen sich selber vergessen. Und am Ende steht man da und merkt so, ach krass, jetzt habe ich irgendwie schon wieder die Woche 7 Tage gearbeitet und das jeden Tag so 12 Stunden, weil das einfach viel ist. Einen Laden aufzubauen, den ordentlich zu betreuen, um mit einem kleinen Team, mit nicht so vielen Leuten drin, wo man auch sehr, sehr viel selber machen soll und macht. Ich packe immer noch Pakete selber. So, also ich war gestern war Sonntag, war ich 5 Stunden im Lager und habe einfach Pakete gepackt. Ja, einfach um auch meine Aushilfen zu entlasten und so. Und ich liebe Arbeiten. Ich liebe das, was ich mache, sehr. Ich sehe mich als absoluter Botschafter für Popkultur und als jemand, der die Scheiße lebt und liebt. Und ihr seid hier absolut richtig aufgehoben, wenn ihr auch an dem Scheiß Spaß habt und keinen verbitterten alten Mann wollt, der die ganze Zeit, das ist aber alles scheiße geworden. Sondern ich finde das alles richtig geil und ich bin wahnsinnig froh darüber, dass ich in meinem Herzen den ganzen Scheiß noch feiern kann, wie mit 12, 13. Also, dass ich immer noch Star Wars gucken kann, egal, ob mich dann was ärgert oder nicht, wie bei Book of Boba Fett, aber so, dass ich immer noch gucken kann und dann so sagen, geil. Weil es muss scheiße anstrengend sein, irgend so ein verbittertes Arschloch zu sein, das die ganze Zeit nur sich zwar alles anguckt, aber eigentlich alles scheiße findet. Moto-Fans, Star Wars-Fans und so weiter und so fort. Also keiner kann mir sagen, dass das der bessere Weg ist. Besser ist es, die Scheiße geil zu finden und sich darüber zu freuen, dass es da ist und dass es so viel Spaß macht. Deswegen, ich liebe das alles, was ich mache. Versteht mich nicht falsch. Alles, was ich gemacht habe und mache, mache ich mit größter Leidenschaft. Und wenn ich was scheiße fand, hat man es meistens gemerkt. Es gab Projekte wie der Umschlag, das ich damals gemacht habe für UFM. Und seien wir mal ganz ehrlich, das war ein Projekt, das habe ich gehasst. So, das war einfach gut bezahlt und ich hatte einfach, im Endeffekt, als es abgesagt wurde, war ich nur sehr, sehr erleichtert, weil ich einfach keinen wirklichen Spaß damit hatte. Und so Sachen spürt man. Aber dass ich sowas wie Man Cave, Nukular, Autokino und sowas halt mit Leidenschaft mache und NTGE, das, glaube ich, spürt man und das weiß man und so war es auch bei meinen Platten, so war es auch bei meinen Programmen. So ist es eigentlich bei allem, was ich machen möchte. Und das passt alles. Die Leidenschaft ist da, die Leidenschaft war auch nie weg. Leider bremst aber der Arbeitsalltag und dieser wahnsinnige Berg an Sachen mich wahnsinnig aus. Der bremst mich aus, dass ich kreativ sein kann. Der bremst mich aus, dass ich mich um mich kümmern kann. Und er bremst mich aus, dass ich mich um mein Privatleben und meinen Haushalt kümmern kann. Und letzteren beiden Punkte, also dass man sich um sich nicht kümmert, aber auch um sein Privatleben und um den Haushalt und sowas. Und ey, keine Ahnung, wie viele Termine ich die letzten Jahre abgesagt habe, weil ich einfach nicht die Kraft hatte. Jetzt gerade zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme könnte ich eigentlich in Berlin sitzen und Oscar Isaac live sehen, weil ich von Disney eingeladen wurde für eine Moonlight-Premiere. Aber ich schaff's einfach nicht. Ich krieg's nicht auf die Kette. Und deswegen sitze ich jetzt hier und quatsch mit euch, weil ich überarbeitet bin. Ich will nicht sagen, dass ich am Burnout kratze oder nicht sagen, dass ich Burnout habe, aber ich glaube, ich war noch nie so nah davor, so eine Richtung zu gehen. Und wenn man dann teilweise abends irgendwie im Bett liegt, nicht schlafen kann oder auch einfach mal mittendrin einfach tagsüber eine halbe Stunde heult, weil man nicht klarkommt und einfach nur in der Ecke sitzt und dann wieder aufsteht, dann ist es nicht das richtige Zeichen. Und dann ist das das Zeichen, dass irgendwas nicht, dass man nicht genug nach sich guckt und dass man vielleicht das wieder machen sollte. Und all diese Umstände, diese schlechten Vibes, diese wenige Zeit, das, wie man sich selber vergessen hat und wie man selber vergessen hat, wie man funktioniert, all das sorgt dafür, dass ich nicht mir zutraue, jetzt diese Tour zu schreiben und sie zu spielen, weil sie müsste auf jeden Fall neu geschrieben werden. Und unter den Umständen, die gerade noch hier sind und Sachen, die geklärt werden müssen und Sachen, die ich aufräumen muss, jetzt aufräumen muss, kann ich das nicht machen. Ich bin körperlich und nervlich an einem absoluten Tiefpunkt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gewogen wie jetzt. Ich habe noch nie so, weiß ich nicht, aber ich wiege mich ja nie. Aber ich fühle mich nicht so gut, sagen wir es einfach mal so. Ich fühle mich nicht besonders gut. Dazu kommen, dass ich auch ein paar Sachen am Rücken habe, die alle tatsächlich nervlicher Struktur. Also ich habe Probleme teilweise mit dem Darm, teilweise mit Nerven. Und das liegt alles nicht an der Ernährung. Das liegt laut der Ärzte alles komplett, ist alles psychosomatisch. Und das ist irre. Und das sind alles Zeichen, und da sagt dir jeder Arzt, und das hat mir von meinem Trainer über diverse Ärzte bis hin zu meinem Physio, sagt jeder so, du musst halblang machen. Dir geht's richtig kacke und das wird dir noch ganz doll um die Ohren fliegen. Und deswegen nehme ich diese Zeichen wahr. Und deswegen werde ich die Tour absagen, weil ich mich nicht in der Lage fühle, diese Tour zu spielen. Und weil es mir sehr, sehr schlecht geht, und weil ich lange Zeit nicht akzeptiert habe, dass das so ist. Und deswegen werden wir diese Tour absagen. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, Moment mal, ich habe doch Karten, was soll die Scheiße? Willst du mich eigentlich verarschen? Wenn ihr das denkt, tut mir das sehr leid. Aber ich glaube, es gibt Wichtigeres als ein paar Tickets. Ihr könnt diese Tickets natürlich zurückgeben. Ihr könnt sie bei eurem Karten, wo ihr die Karten gekauft habt, zurückgeben. Oder habe jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Informationen, ich werde aber alle Infos in die Shownotes packen. Und ihr solltet diese Tickets zurückgeben, weil oft sagen Leute dann so, ja, nee, dann behalte ich die Tickets einfach und dann kriegt der Künstler ja trotzdem das Geld und dann supporte ich den. Das ist ein sehr ehrenhafter Gedanke, wenn ihr das denkt, und vielen lieben Dank. Sag euch aber auch gleich, das ist eine absolute Fehleinschätzung. Macht es niemals. Kein Künstler und keine Künstlerin bekommt das Geld von Tickets, die nicht eingelöst wurden. Es sei denn, sie haben einen ganz, ganz tollen Deal. Aber ich habe diesen tollen Deal auf jeden Fall nicht und kenne auch keinen Künstler in meiner Größe, Künstlerin in meiner Größe, der diesen Deal hat. Das heißt, das Geld geht auf jeden Fall in die Tasche von irgendwelchen Leuten bei Eventim oder so. Und da muss es wirklich nicht landen. Deswegen holt euch das Geld definitiv zurück. Automatisch werdet ihr es leider nicht kriegen. Das ist leider nicht möglich. Das habe ich gefragt. Holt es euch zurück und macht mit dem Geld was Gutes. Spendet es in die Ukraine. Da gibt es gerade Familien, die brauchen das ganz, ganz dringend. Da ist wirklich jeder Cent hilfreich und da können auch ein paar tausend Euro oder können schon 20 Euro für manche Leute gerade die Welt bedeuten. Deswegen macht das bitte. Ich packe da auch noch was, gerne packe ich auch noch einen ordentlichen Link in meinen Feed, um dass ihr dort dann die Kohle hintragen könnt, gepaart mit den Informationen, wie ihr euer Geld von den Tickets zurückbekommt. Und macht es bitte. Ja, für mich ist es auch scheiße in vielen Hinsichten. Ich mache mich natürlich angreifbar, weil ich damit irgendwie offenlege, wie es mir geht. Aber ich glaube, es müssen auch in der Welt von Instagram und Co., wo alles irgendwie bunt und shiny ist und jeder steht vor seinem Porsche und jeder macht Sport und jeder ist so cool und sexy und erlebt was Cooles, kann man auch ruhig mal sagen, dass es Leuten richtig scheiße geht, ohne dass man dabei an die Kamera heult. Und ohne dass man, und vielleicht, weil man erwartet es ja auch nicht. Man denkt so, ja, der hängt ganz an seinem Laden ab und ist cool und macht ein bisschen Podcast mit seinen Freunden und bla bla bla. Mann, ja klar mache ich Sachen, die ich liebe, aber es sind halt zu viele. So. Und das hat mich halt gefickt. So, ich bin einfach nervlich gefickt. Ich bin Wrack, Alter. So, und das möchte ich nicht mehr sein. Dafür bin ich, bin 38, ich bin keine 70. So, ich hab so viel kreative Energie noch in mir und hab noch so viel Spaß mit den Sachen, die möchte ich mir behalten. Ich möchte nicht in 5 Jahren da sitzen und irgendwie sagen so, yo, kann mich jemand füttern, weil ich kann's nicht mehr. Also, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht depressiv werden, ich möchte keinen Burnout haben und deswegen möchte ich, dass es mir wieder besser geht. Und danach muss ich gucken und genau. Trotzdem ist es schwierig, darüber zu reden, aber ich denke, in den bunten, shiny Dubai-Welten von Instagram, wo irgendwelche wirklich Wichser, verfickte Wichser, sich vor ihren scheiß Porsche Cayenne stellen und sagen so, 50.000 Euro! Ist es auch okay zu sagen, es gibt da noch ein bisschen Menschlichkeit im Internet und nicht nur LOL und Money und alles ist geil. Genau. Deswegen, das ist diese Information. Natürlich tut mir das auch leid, da euch zu enttäuschen. Jede Person, die sich darauf gefreut hat, die sich seit 2 Jahren darüber freut, dass das irgendwann stattfindet und vielleicht auch ein bisschen Eskapismus durch diesen Abend zu erleben, für die tut's mir leid und es tut mir natürlich auch für mich leid, weil ich es wahnsinnig gerne gemacht hätte, ne? Mir fehlt das trotzdem, mir fehlt die Bühne, mir fehlt ihr, mir fehlt das, euch live zu sehen und mir fehlt das, ja, das ist einfach so, das habe ich jetzt, ich habe das immer gehabt, ne, die letzten Jahre, immer mit dem Autokino-Event und alles drumherum und jetzt ist das einfach, irgendwie findet das nicht statt und das ist schon scheiße und das ist auch finanziell scheiße. Wir hatten über 2000 Tickets für diese Tour verkauft. Ich alleine habe über 2000 Tickets verkauft. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das ist bei 25 Euro oder was die Tickets kosten? Ja, da geht natürlich noch viel an Veranstalter und Booking und Co. Aber da bleibt am Ende schon was bei mir hängen. Und das ist jetzt einfach nicht da. Keine Ahnung, wie viel da fehlt. 15.000 Euro fehlen jetzt einfach. Das ist schon für einen kleinen Mann wie mich Batzen Geld. Das ist schon mal, damit komme ich schon 4 Monate hier ganz gut über die Runden. Aber na gut. Was ist Geld, wenn es den eigenen Nerven nicht gut geht? Und das ist der Preis ist der deutlich kleinere, als wenn die andere Sache schief läuft. Deswegen, ich entschuldige mich sehr. Ich entschuldige mich sehr, dass diese Tour abgesagt wird. Ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt hier irgendwie mit bösen Vibes irgendwie vielleicht irgendwie getriggert habe oder sowas. Ich macht das nicht, um Mitleid zu herrschen. Ich möchte überhaupt keine Kommentare dazu haben oder dass Leute mir sagen so, ja, ey, voll stark, dass du es gesagt hast und sowas. Das ist echt lieb und ich weiß, dass dahinter kein einziger böser Gedanke steckt. Aber ich mache das hier nicht Fishing for Compliments. Ich sag einmal mein Statement und dann sage ich, holt euch euer Geld zurück und dann geht's weiter. Und es geht auch weiter. Und ich werde nochmal ein Rockstar-Album machen und ich werde noch mindestens eine Comedy-Tour in meinem Leben spielen. Einfach weil ich da Bock drauf habe und weil es mein Ego auch gar nicht anders zulässt. Aber ich muss dafür halt dementsprechend fit sein. Und momentan bin ich das nicht. Und deswegen muss es sein. Und es werden bessere Zeiten kommen. Da bin ich sicher. Das hoffe ich für uns. Das hoffe ich für euch. Das hoffe ich auch für mich und für mein Umfeld. Und ich hoffe, ich kann euch einfach in ein paar Monaten, in einem halben oder dreiviertel Jahr sagen, so hey, jetzt geht's mir schon viel besser und hier ist die richtige neue Tour mit einem neuen Titel und neuen Daten für, keine Ahnung, irgendwann, was weiß ich, Mai 23 und wir sehen uns und jetzt wird's nice. So, das ist das Ziel. Aber nur, wenn ich 100% sicher bin, dass ich das auch leisten kann und möchte und dann wird's es geben. Und es wird kommen, das kann ich garantieren. Das nichts in mir lässt es zu, dass es anders kommen würde und ich möchte das auch zu sehr, aber nicht unter den Umständen, wie sie jetzt sind. Gut. Das soll es gewesen sein mit der Negativität. Ich hoffe aber trotzdem, es ist und bleibt verständlich. Ich entschuldige mich, wie gesagt, für alle, die Ärger damit haben. Alle, die jetzt sagen, so ja, cool, toll. Ich hoffe, ihr wisst, es hat nichts mit euch zu tun. Ich möchte niemanden enttäuschen. Mir sind auch meine Leute bestimmt nicht egal. Aber hier geht es gerade um was Größeres. Und wenn man so lange irgendwie nicht so wirklich nach sich geguckt hat, ist vielleicht jetzt mal an der Zeit, das zu ändern. Gut, lasst uns davon wegkommen und lasst uns über was anderes reden, über was komplett anderes. Wir reden jetzt mal ganz kurz über mal wieder ein Toy-Thema. Ich habe lange kein Toy-Thema mehr hier mitgehabt. Und zwar gibt es eine Spielereihe, oder eine Spielreihe ist Also, nee. Also, es gibt eine Firma, die macht sehr, sehr erwachsenes Spielzeug. Ich rede nicht von Orion, sondern ich rede von Hot Toys. Und Hot Toys ist seit Jahren eine richtig krasse Bank für Spielfiguren oder für Figuren. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Spielzeugfiguren kann man dazu wirklich nicht sagen. Figuren im Maßstab 1:6, die sehr, sehr, sehr detailreich sind und in der Regel gemacht sind und aussehen wie Miniaturen der Figuren, die sie darstellen. Also sehr, sehr, sehr detailreich und eigentlich ist fast kein Unterschied zu erkennen zur realen Person oder zu der Person im Kostüm aus der Serie, aus dem Film, aus dem Videospiel. Hot Toys hat früher sehr viel krasse Franchises gemacht, also in alle möglichen Richtungen, auch Indiana Jones, Back to the Future, also ganz, ganz viel Verschiedenes. Man ist so die letzten Jahre ein bisschen weniger auf andere Franchises gegangen. Man hat es dann anderen Firmen überlassen, wie zum Beispiel Blitzway, hat auch tolle Sachen gemacht, zu Bill & Ted oder zu den Ghostbusters. Die haben wirklich ganz tolle Sachen gemacht, zum Beispiel den Ecto 1, oder die Ghostbusters an sich oder Bill und Ted oder wen gibt's noch alles so. Dann gibt's noch Damn Toys, die haben zum Beispiel diese sehr schöne Leon S. Kennedy Figur gemacht, die ich auch hab, aus Resident Evil 2. Es gibt noch Star Ace, die machen auch schöne Sachen, die haben jetzt auch so Ninja Batman gemacht, den gibt's auch bei uns im Shop, könnt ihr euch mal reinfahren, mit Pferd sogar, richtig crazy die Figur. Und Hot Toys ist aber, glaube ich, so ein bisschen die Mutter dieser Edeltoys, die man sich hinstellen kann. Die Besonderheit ist, wie gesagt, nicht nur, dass die Details wahnsinnig sind, also die sind wirklich, wirklich irre gemacht im kompletten Detail drumherum und sehen wirklich aus. Gerade wenn es um Rüstungen und Helme geht und sowas, sind die Dinger wirklich 10 von 10, was die Nachbildung angeht. Also ein Darth Vader, da stimmt einfach alles, da stimmt der komplette Maßstab. Sieht einfach aus, als hätte man Vader genommen, geschrumpft und sich ins Regal gestellt. Das ist schon das eine. Das andere ist aber auch, dass man die Dinger wirklich gut posieren kann. Also die haben sehr, sehr viele Gelenke, austauschbare Elemente, austauschbare Köpfe, austauschbare Hände, teilweise noch mehr Passagen austauschbar. Es gibt auch noch für manche Figuren so Zusatzpäckchen, nur nochmal mit neuen Sachen. Zum Beispiel der Hulkbuster hatte damals nochmal so ein Zusatzpack. Und das gibt es manchmal noch so bei manchen Ironman-Sachen oder sowas. Da, wo es sich halt lohnt, gibt es immer so Gadgets dazu. Und tatsächlich sind die, was ihre Verarbeitung und ihre Details angeht, so schon der Chef. Ich persönlich habe jetzt hier gerade, wenn ich in mein Regal schaue, 9 Hot Toys-Figuren stehen. Ich habe aber noch weitere. Ich habe nämlich noch einen Marty McFly, den 1900, was, welches war? 84, ne? 83? Wann kam Back to the Future raus? Naja, auf jeden Fall den Release-Jahr, Marty McFly aus dem ersten Teil. Den habe ich auch noch. Und habe auch noch, habe ich noch irgendwas von Hot Toys? Ich bin mir gerade wirklich unsicher. Nee, ich glaube, das war's tatsächlich. Also habe ich damit 10 Hot Toys-Figuren. Das ist schon eine ordentliche Menge, denn Hot Toys-Figuren sind wirklich alles andere als günstig. Hot Toys-Figuren bewegen sich nie unter 250, 260 Euro und gehen hoch bis 400, 500, 600 Euro, je nach Verarbeitung und Details. Oder auch nach dem, was dabei ist. Zum Beispiel habe ich noch ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Scout Trooper stehen. Ein Scout Trooper aus Mandalorian Staffel 1. Da gab es ja am Ende den Jason Sudeikis als Scout Trooper. Also Ted Lasso hat einen Scout Trooper gespielt. Für die, die es nicht wussten. Und der hat noch so eine Tasche um und da ist Grogu drin. Und das Ding ist eine Wucht, ne? Also das ganze Bike ist komplett wahnsinnig. Es sieht super schmutzig aus. Es hat so Abnutzungen überall. Die Rüstung ist richtig dreckig. Grogu hängt da hinten im Beutel drin, guckt raus und lacht sich kaputt. Man kann den Sturmtruppler, wenn man will, vors Bike stellen, kann ihn irgendwie anlehnen, dass er so cool sich anlehnt. Man kann ihn draufsetzen, bei mir sitzt er jetzt drauf und die Details sind nuts. Daneben steht eine Figur, die ich mir damals geholt habe, die ich auch wunderschön finde. Das ist Boba Fett, wie er in den Sarlacc gezogen wird. Also es sind die Sarlacc-Arme, die sind so aus Gummi gemacht und unten hat man dann noch so einen kleinen Sarlacc-Ständer. Und ja, Boba fliegt in der Luft, hat sein Jetpack auf, es kommt Flammen raus und er selber ist irgendwie in der Pose, dass er halt gerade, dass er gerade noch versucht zu entkommen bei mir jetzt. Man kann es aber selber bestimmen. Also man kann ihn auch daneben stellen, in cooler Pose, dass er seine Knarre hält, in ganz klassischer Empire Strikes Back Position, wo er neben Vader steht oder sowas. Also man kann damit sehr, sehr, sehr viel machen. Die Figur ist episch, die gibt es auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich glaube, ich habe die gekauft vor 4 Jahren oder so und es war wirklich einer meiner ersten Dinger. Hot Toys hat sich in den letzten Jahren, jetzt hört das ja schon raus, sehr, sehr viel auf Star Wars konzentriert. Man geht schon so auf die großen Marken. Back to the Future macht man immer noch tatsächlich. Es wurden jetzt zum Beispiel den DeLorean angekündigt, der aus Back to the Future 2, was wahrscheinlich irre wird, weil es dann der fliegende DeLorean ist. Es kommen auch weitere Hot Toys-Figuren von Marty und Doc in Back to the Future 3. Es kommen verschiedene Figuren zu DC, also meine Harley Quinn von Hot Toys aus Birds of Prey oder aus Justice League kommt der Bats und der Superman kommen raus. Es kommen jetzt Sachen nochmal zu The Dark Knight raus. Es sind jetzt auch gerade Batman-Figuren angekündigt worden für The Batman. Also Robert Pattinson ist angekündigt worden, inklusive Batlight, also dieser großen kaputten Lampe, die das Bat-Sign an den Himmel macht. Und natürlich sehr, sehr viel Marvel. Eigentlich kommt zu jeder Marvel-Serie, die letzte Zeit rauskam, oder zu jedem Marvel-Film, egal ob Shang-Chi, Black Widow, Eternals, kamen jetzt diverse Hot Toys-Figuren raus, beziehungsweise wurden angekündigt. Die Releases sind immer weit hinter dem Release der jeweiligen Serie oder des Films. Falcon und Winter Soldier bekommen noch Hot Toys-Figuren. Shang-Chi, Scarlet Witch und Vision kommen noch zu WandaVision. Also es kommen noch allerhand raus. Aber man geht schon so auf diese Marken. Wenn man Marvel mag, wenn man DC mag, wenn man Star Wars mag, dann wird man da sehr gut versorgt. Bisschen Back to the Future noch. Ansonsten ist es gerade eher so ein bisschen mau, was Hot Toys so in anderen Franchises macht. Wie gesagt, da muss man auf Alternativfirmen, die mit ähnlicher Qualität arbeiten, gehen. Es ist wirklich irre zu sehen, wie zum Beispiel, sage ich mal, eine Rüstung. Ich habe jetzt zum Beispiel mir Paz Vizsla geholt. Das ist der große Mandalorianer in Blau mit der Riesenknarre, den wir schon mal in der ersten Staffel gesehen haben. Der jetzt auch gerade nochmal in der Mando-Folge in Boba Fett, der von Bryce Dallas Howard unten mit der Armorer steht. Und sagt, er ist vom Hause Vizsla und er hat einen Anspruch auf das Darksaber. Also diese Figur zum Beispiel hat viel mit Stoff gearbeitet, aber auch mit Plastik und es ist halt wirklich Wahnsinn. Also jeder Knopf zum Beispiel am Hemd von Marty McFly ist ein Knopf, so man kann das Hemd auf- und zuknöpfen. Jede Tasche an der Hose sitzt so, es ist nicht irgendwie billig irgendwie draufgedruckt oder sowas, sondern es ist alles genäht, es ist alles hochaufwendig gemacht, es ist alles sehr, sehr filigran. Es, wie gesagt, als hätte man Menschen geschrumpft und dementsprechend sind auch die Details mit geschrumpft und das ist schon wirklich beeindruckend gemacht. Also das hat man nicht gesehen. Hot Toys, beziehungsweise gerade auch Blitzway hat mich da wirklich wahnsinnig überzeugt. Die haben tolle Sachen gemacht. Die haben auch einen Tyler Durden gemacht oder auch einen Mr. Schneebly aus School of Rock. Ich habe jetzt aber zum Beispiel die Ghostbusters und auch da stimmt jedes Detail, der komplette Anzug. Die Protonenpäckchen, die Gesichter, die Hände, die Haltung, alles ist wirklich nahezu an Perfektion. Bill und Ted sind irre gut gemacht. Die stehen hinter mir, das sind großartige Figuren. Also das ist wirklich die Upper Class. Und ja, Hot Toys und all die Firmen, die in diese Richtung gehen, machen da wirklich einen tollen Job. Neben Paz Vizsla habe ich noch auch einen Mando, den ersten Mando, den sie gemacht haben. Ich habe noch einen Incinerator Trooper, also einen Flame Trooper aus Mando. Ich habe jetzt ganz neuen Tusken Raider, dem habe ich einen Gaffi-Stab in die Hand gegeben und so ein Fernrohr, der steht so auf so einem Hügel, als hätte er gerade irgendwo runtergeschaut. Dann habe ich noch einen ganz klassischen Darth Vader, das war der Episode 4 Darth Vader, der kam damals mit einer Folterdrohne, die habe ich auch noch irgendwo, aber die habe ich jetzt nicht neben dran gestellt, weil ich die bricht das Bild mir meiner Meinung nach zu sehr. Ich habe den Vader eine ganz klassische Pose, Hände am Gürtel, Umhang nach vorne. Also ganz, 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 ganz klassisch. Vader gehört in jede gute Star-Wars-Sammlung. Eine gute Vader-Figur. Und dann auch noch zwei Figuren, wo jetzt die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind. Aber wo ich gerade eine meiner absoluten Lieblingsfiguren ist. Einmal Captain Phasma. Captain Phasma aus der neuen Trilogie. Von vielen Leuten nicht gemocht. Muss aber sagen, Captain Phasma, unabhängig von dem, was in den Filmen geleistet wurde, tolles Design, unfassbar gutes Design, toll designte Figur, hab viel, viel Liebe für Captain Phasma, was das ganze Äußere angeht, der Umhang, die Verarbeitung, der Rost auf der Rüstung, also hier macht es total Sinn, sich die Hot Toys-Figur zu kaufen, weil das wirklich, die habe ich damals sogar irgendwie günstiger geschossen bei Space oder so. Ganz tolle Figur und was ich auch wirklich geisteskrank liebe und wo ich sehr stolz bin, dass mich Jochen überredet hat, die mitzunehmen, weil er sich die genommen hat, war Adam Driver beziehungsweise Kylo Ren. Der hat gleich zwei Köpfe mitgebracht, der hat auch eine Leuchtfunktion, weil manche Figuren haben auch eine Leuchtfunktion mit drin. Und ich finde, das ist einfach von vorne bis hinten einfach nur Wahnsinn. Er hat seinen Helm in der Hand, also ich habe ihn so hingestellt, er hat seinen Helm in der Hand und sein Lichtschwert in der linken Hand, den Helm in der rechten Hand, hält ihn sich auf Brusthöhe und steht ganz stabil und konzentriert da. Und das sieht einfach nur wahnsinnig cool aus. Also ich finde ja Kylo Ren eh immer noch eine der geilsten Figuren aus der neuen Trilogie. Ne? Kann man natürlich jetzt darüber streiten, was man Episode 9 aus dem gemacht hat und so. Das Design ist aber bombastisch. Und die Figur ist einfach wunderschön. Also sie ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Und es ist wirklich Wahnsinn, was es da halt so gibt und was die da so machen. Also es kommt jetzt auch wirklich noch viel. Es kommt jetzt Ahsoka, es kommt Quill auf einem Blurk, es kommt Mando nochmal in verschiedenen Varianten, es kommt Moff Gideon, also es kommt sehr viel aus, wie ihr gerade merkt, sehr, sehr viel von Mando. Die Armorer kommt, es kommt Luke Skywalker mit Grogu, es kommt Ahsoka mit Grogu, es kommt generell immer irgendwas mit Grogu. Also ja, man lässt sich da überhaupt nicht lumpen und macht da wirklich sehr, 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 sehr viel im Star Wars Bereich. Und wie gesagt, Marvel kommt auch sehr viel und DC kommt auch sehr viel. Ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht noch ein paar Franchises machen, die man nicht so erwartet zwischen Marvel, DC und Star Wars. Sind natürlich auch sichere Banken, ja. Ich bin ganz großer Fan. Es ist wirklich wahrscheinlich das Edelste, was man sich hinstellen kann. Es ersetzt so ein bisschen den Kleinkram. Ich habe auch ein bisschen Kleinkram jetzt verkauft, einfach um ein bisschen Platz zu schaffen und zu sagen, so, jetzt ist der Kleinkram weg und jetzt kann man vielleicht mal wieder so ein paar von den größeren Dingern da hinstellen, weil es ja schon auf seine Art und Weise beeindruckend ist. Man sollte sie aber auch mit Platz hinstellen. Ich finde, also jetzt habe ich schon... Ich habe jetzt hier unten im unteren Regal stehen drei nebeneinander, Phasma in der Mitte, Vader nach vorne gestellt und dann wieder rechts ein bisschen weiter hinter Kylo Ren. Also die stehen alle sehr zentriert. Und das sieht wirklich beeindruckend aus. Oben drüber ist es ein bisschen problematischer, weil dort stehen Paz Vizsla, Mando, der Incinerator Trooper, der auch noch so seinen Flammenwerfer nach oben reckt und da kommt noch eine Flamme raus. Und der Tusken Raider, die stehen schon relativ eng zusammen, da wird schon kritisch. Oben auch stehen Boba und der Scout Trooper auf dem Bike und umrunden den großen Grogu. Ich habe das alles noch ausgeschmückt mit den Helmen. Ich habe die Helme ja von Mando, Vader, Kylo, klassischer Sturmtruppler und Boba Fett. Alles aus der Black Series von Hasbro. Und die sind ja auch sehr, sehr schön gemacht und sehr, sehr schön verarbeitet inzwischen. Also da hat man auch an Qualität allerhand dazugelernt. Der Vader-Helm, wenn ihr den schon mal gesehen habt, der ist irre. Der sieht sau krass aus. Das ist wirklich ein genialer Helm. Auch hier nochmal schönen Dank an Jochen für die Empfehlung. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön, was da so passiert. Und man sollte sich das mal anschauen, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat. Die Dinger sind, wie gesagt, nicht billig, alles andere als billig. Aber wir haben jetzt auch gerade bei uns einige schöne Hot Toys-Figuren am Start. Es gibt einen ganz tollen Miles Morales, der hat sogar die Katze dabei, die Katze im Rucksack, also im Bodega Catsuit gibt es ihn. Es gibt Groot in der Venomized-Variante, also Groot, wie er sich halb verwandelt in Venom. Es gibt Lando Calrissian in der ganz klassischen Empire Strikes Back Variante. Es gibt verschiedene Clone Trooper aus Clone Wars. Es gibt Scout Trooper, es gibt Shore Trooper, es gibt die Death Watch aus Mando, die habe ich auch noch nicht selber. Bin ich schon am Hadern, wenn die keiner kauft, ob ich mir die noch mitnehme. Also es gibt sehr, sehr viele schöne, geile Hot Toys Figuren. Und wir haben auch einige davon am Start. Guckt euch die mal an. Wie gesagt, sind nicht ganz günstig, aber es ist tatsächlich das Edelste, was man so bekommt. Sideshow, die ja mit Hot Toys verbandelt sind, machen auch schöne Figuren. Die sind ein bisschen günstiger, aber nicht viel. Da reden wir vielleicht von 30, 40 Euro. Die sind dafür auch immer ein bisschen schlechter. Also ein klein bisschen schlechter. Aber das macht gar nichts. Also die Qualität ist auch immer noch großartig und ja. Ich kann euch das sehr empfehlen. Das ist wirklich alles ziemlich nice und wie ihr es auch in Pose gießt, es gibt wirklich geile Sachen. Ich habe jetzt letztens gesehen, da hat einer den Tusken Raider, da hat er sich irgendwie so eine Platte gemacht und hat dann noch so kinetischen Sand drauf und noch so einen großen Stein und dann hat er den so ganz, wie der so oben auf diesem Stein steht und verschiedene Posen, einmal im Kampf mit Mando, einmal gemeinsam normal mit Mando, einmal irgendwie alleine, wie er so episch auf diesem Stein steht und so in die Ferne guckt. Also bombastisch, was man daraus machen kann. Es ist wirklich irre und das solltet ihr euch anschauen, weil es ist wirklich fantastisch gemacht. Gut, das soll es gewesen sein zu Hot Toys. Wenn euch Hot Toys interessiert, schaut mal vorbei, nerdyturdygang.de. Wir haben einiges, ansonsten findet ihr natürlich noch andere Shops im Netz. Aber die werde ich euch natürlich einen Scheißdreck empfehlen, weil ich habe selber einen geilen Shop und ihr kauft mal schön bei mir. Ja, wir sind nicht immer die Billigsten, aber wir wollen ja nicht die Billigsten sein, sondern die Besten. Deswegen, ja, merkt euch das und viel Spaß dabei. Gut Shop, sage ich mal. Genau, ihr könnt aber auch immer im Laden vorbeikommen und sagen, so, ich würde mir die gerne mal angucken. Dann machen wir euch so eine Box auch mal auf, ne? Also ist kein Problem, könnt auch gerne fragen und dann zeigen wir euch mal, dass ihr euch von den Details selber überzeugen wollt. Aber wie gesagt, YouTube-Videos geben da auch wirklich sehr viel her. Es gibt wirklich einige sehr gute YouTuber. Ich gender bewusst auf männlich, weil ich leider noch keine weibliche YouTuberin zum Thema Hot Toys gefunden habe. Aber die gibt es bestimmt auch. Es gibt sehr gute YouTuberInnen zum Thema Hot Toys. Schaut euch die mal an. Ja, und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einer Serie, bevor wir in die Werbung gehen. Und zwar zu The Boys Diabolical. The Boys Diabolical ist eine Miniserie, wie es auch schon Visions war von Star Wars, bei der man sozusagen 8 KünstlerInnen die Wahl gelassen hat, so wie würdet ihr das Thema The Boys für euch interpretieren. Ihr könnt dabei, wichtig ist, dass es gezeichnet ist oder animiert ist und Inhalt und Art, die überlassen wir euch. Dabei sind sehr, sehr viele schöne, absurde Sachen passiert in verschiedenste Richtungen, von ganz klassischem US-Comic über Rick and Morty-Material bis hin zu Anime-Geschichten, die von quietschig süß gehen bis hin zu etwas ernster. Und 8 Geschichten interpretiert von Künstlern wie Awkwafina, Seth Rogen, Justin Roiland, Andy Samberg und so weiter und so fort. Der Ton ist aber immer natürlich überbrutal, übersexualisiert, weil man dabei The Boys im Gegensatz zu Star Wars Visions gesagt hat, na, das müssen nicht die Kinder gucken, das ist schon was für die großen Mädels und Jungs und ihr dürft euch austoben. Und das macht man auch. Justin Roiland zum Beispiel macht eine Episode, ich gebe euch mal so immer die Inhalte, aber die sind meistens nicht wirklich Kanon. Ist auch manchmal vom Thema einfach dann nicht passend. Aber zum Beispiel die Justin Roiland-Folge dreht sich darum, dass Subs bei The Boys nicht immer nur gut am Ende oder nicht immer nur eine gute Eigenschaft hatten oder eine brauchbare Eigenschaft, wenn sie von den Eltern quasi mit Compound V versorgt wurden. Und dass dabei auch ganz viel Dumme entstanden sind. Zum Beispiel einer, der einfach nur immer heiße Eier hat. Glühend heiße Eier. Oder einer, der einen riesigen Lautsprecher als Kopf hat. Oder einer, der sehr langsam ist und sowas. Und das sind keine coolen Superhelden. Und die sind irgendwie auf so einer Sonderschule. Und irgendwie erfahren die halt, dass das nicht von der Natur gegeben war, sondern dass ihre Eltern sie mit Compound V versorgt haben. Und dass die Eltern, als sie gecheckt haben, dass die Kinder quasi eine Superheldenbehinderung haben und nicht nützlich sind und aus denen kein Geld machen lässt, planen sie sozusagen ihren Rachefeldzug und töten ihre Eltern. Und das ist wirklich abgefahren, weil es halt diese ganz klassische Rick and Morty Solar Opposites, warte, ich muss kurz trinken. Diese ganz klassische Rick and Morty Solar Opposites Handschrift hat, was den Zeichenstil angeht und auch was den Humor und die Synchro angeht. Und man trotzdem irgendwie diese Düsternis von The Boys mit reinbringt. Diese absurde Düsternis. Und das macht wirklich eine Menge Spaß. Das kann man sich sehr, 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 sehr gut angucken. Und generell finde ich alle Folgen halt nice, weil sie alle einen anderen Vibe haben. Es gibt eine von Awkwafina, die ist so ganz süß Anime-mäßig. Da geht es um Mädchen, die irgendwie Compound V nimmt und dann irgendwie ihre Kacke lebendig wird und sie kann dann Kacke steuern, keine Ahnung. Auch hier wird natürlich mit Gewalt gespielt und mit Blut und mit Gedärmen, aber anders als jetzt zum Beispiel in der Folge von Justin Roiland. Es gibt Folgen, die sind sehr, sehr viel ernster. Eine ist sehr, sehr krass an den Comic angelehnt. Eine ist dann schon, greift die Vorgeschichte von Homelander auf, wie er quasi als junger Spund, als er gerade da reinkommt, noch im direkten Konkurrenzkampf mit Black Noir steht, sich nicht richtig unter Kontrolle hat und warum er eigentlich so ein Wichser wurde, wie man den Homelander, den wir kennen aus The Boys, warum das da so ist. Und ja, es gibt sehr, sehr schöne Ansätze da drin. Jede Folge geht so 10, 15 Minuten. Also man kann das ganz, ganz locker wegsnacken und ich glaube, da ist für jeden was dabei, der Spaß an The Boys hat. Das ist eine schöne Zeitüberbrückung bis zum 1. Juni. Im Übrigen, was ist denn das eigentlich für eine Zeit? Ende Mai kommen ja in der einen Woche, kommt ja mittwochs Obi-Wan und freitags Stranger Things Teil 1 und dann kommt schon ein paar Tage später The Boys, geht dann los. Also es wird für Serien- und Serien-Nerd-Fans wird es die nächste Zeit, also wird es Ende Mai richtig doll. Gut, dass ich die Tour abgesagt habe, weil das wäre alles in diesem Zeitraum gewesen. Deswegen, vielleicht war einfach nur das der Grund, Leute. Nee, Spaß. Aber tatsächlich, ich freue mich sehr. Trailer ist jetzt draußen. Trailer hat wahnsinnig viele gute Szenen, die sehr, sehr interessant sind und die richtig Bock machen und wo man weiß, das wird wieder eine geile dritte Staffel. Leider ist der Trailer grauenvoll geschnitten und noch grauenvoller musikalisch untermalt. Es wirkt wirklich wie ein Fan-Trailer. Ich verstehe nicht, was es von mir will. Ist am Ende des Tages natürlich auch egal, weil der Inhalt ist nice und das ist das, was zählt. Also viel lieber habe ich einen schlecht geschnittenen Trailer und gutes Material als sehr schlechtes Material, was gut geschnitten wurde. Hat man ja auch schon gehabt. Siehe Suicide Squad. Also ich glaube, The Boys wird mich inhaltlich nicht enttäuschen. Aber naja, es ist auf jeden Fall schon irgendwie auch nervig, dass der Trailer so doof ist. Aber das macht nichts. Scheiß auf den Trailer. The Boys Diabolical überbrückt die Zeit auf jeden Fall ganz wunderbar. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich kann es euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Und deswegen checkt es mal aus, gibt es auf Amazon Prime. Habt ihr vielleicht nicht mitbekommen, weil Amazon Prime ja nie dafür sorgt, dass man irgendwas mitbekommt, was die veröffentlichen. Also es ist wirklich immer eine Schande, wie die ihr Zeug bewerben. Aber deswegen von mir aus eine ganz klare Empfehlung. Wie gesagt, der Gewaltgrad ist hoch, aber wenn ihr The Boys-Fans seid, dann dürft ihr euch das eh nicht stören. Wenn es euch doch stört oder jetzt inzwischen stören sollte, dann macht es lieber nicht an. Es ist schon ein bisschen doll teilweise, aber dadurch, dass es Cartoon ist und dass es auch, es hat nie dieses absolut Wahnsinnige, was Invincible hatte. Also Invincible war ja in der zweiten Staffel wirklich, in der ersten Staffel, am Schluss war es ja wirklich, ich habe nur gerade schon Freudscher Versprecher. Ich freue mich schon sehr, wenn irgendwann mal Invincible Staffel 2 angekündigt wird. Ist das eigentlich schon angekündigt worden? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, auf jeden Fall, The Boys Diabolical auf Amazon Prime. Sehr schön geworden, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und deswegen sehr zu empfehlen. Und gleich geht's dann noch weiter mit einem Film und noch einem Film und einem Spiel und noch einer Serie. Aber vorher müssen wir natürlich ein bisschen Geld verdienen, weil die Tour ist abgesagt, Leute. Und deswegen hier ganz kurz Werbung für euch zu AG1 von Athletic Greens. Viel Spaß. So, und da sind wir wieder zurück aus der Werbung mit mir, Max Nikolaus Maria von Nachtsheim, dem Prinz von Hessen. Und wir reden jetzt über weitere tolle Dinge der Popkultur, die ich in den letzten Tagen und Wochen genießen durfte. Wir reden erstmal ganz kurz über das Finale von Pam und Tommy. Wir haben ja schon über Pam und Tommy hier geredet, vor einiger Zeit, als die ganze Sache gerade losging. Jetzt sind alle 8 Folgen da, läuft auf Disney Plus. Ist eine Story, die sich damit befasst, damals in den 90ern, Mitte der 90er, als Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee, dem Drummer der Mötley Crüe, geleakt wurde. Was war da eigentlich alles los? Wie kam es dazu? Und auch wenn das Ganze irgendwie doch witzig gestartet hat, so hat die Serie doch im Laufe der Zeit einen ernsten Anstrich bekommen und sich sehr vielseitig mit dem Thema beschäftigt und nicht nur irgendwie, ha, lol, da gab es ein Sextape, das erste Sextape im Internet, sondern auch irgendwie noch viel mehr draus gemacht. Und was hat es eigentlich mit den Charakteren gemacht? Was hat es vor allem mit Pamela Anderson gemacht? Und die Sorge, dass das vielleicht zu gaggig wird, die ich am Anfang hatte, wurde mit den Folgen danach immer mehr genommen. Und ich kann jetzt, wo die Staffel rum ist, mit ruhigem Gewissen sagen, Pam und Tommy hat all diese Fehler nicht gemacht und hat wirklich einen sehr schönen Abschluss gefunden. Man erzählt die Story eigentlich so, wie sie erzählt werden muss, nämlich genau rund um das Tape. Man geht gar nicht so sehr darauf ein, oder man geht gar nicht darauf ein, was nach dem Tape passiert. Das wird halt eigentlich nur noch durch Schrift gelöst. Und die Story beginnt und endet mit der Kassette. Und all dem, was sie gemacht hat. Die Auswirkungen auf Pamela Anderson, ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, die Auswirkungen auf Tommy Lee, was das mit den beiden gemacht hat untereinander, was das mit dem Entdecker gemacht hat, des Tapes, also der Person, die das, also dieser Rage, heißt der Rage? Rod? Ramp? Rady? Ich weiß nicht mehr, irgendwas mit R. Auf jeden Fall irgendein Wort, was eigentlich genauso klang. Naja, auf jeden Fall der Kollege, was es mit dem gemacht hat, auch was das für dem für einen Druck aufgebaut hat. Also er ist damit ja auch nicht glücklich geworden, sondern er musste quasi eigentlich fliehen vor seiner eigenen Situation. Und er hat auch irgendwann begriffen, dass er eine Frau komplett übersexualisiert hat, die gar nichts dagegen machen konnte. Ja, also die sich nicht wehren konnte. Und mit dem typischen Problem, der Typ ist der krasse Macker, aber sie ist halt die Schlampe. So was man im Volksmund halt so sagt über solche Geschichten. Und da musste er sich dieser Situation stellen und auch was das mit ihm und seiner Ex gemacht hat und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall sehr schön rund zu Ende erzählt. Es hat trotzdem viel Witz, es hat viel Charme. Es ist trotzdem gerade gegenüber Pamela Anderson wahnsinnig respektvoll. Ich muss immer noch sagen, dass ich die Leistung von gerade von Lily James, aber auch von Sebastian Stan als Tommy Lee grandios fand. Es hat echt Spaß gemacht, den beiden zuzuschauen. Auch, dass Tommy Lee am Anfang so ein bisschen einseitig böse dargestellt wurde, hat man dann noch ein bisschen ausgehebelt. Man hat noch einem schon verständlich gemacht, Tommy Lee ist auch am Ende einfach nur ein bisschen so ein Trottel. So jemand, der oft nicht aus seiner Haut kommt, der sehr cholerisch ist, aus der Leidenschaft heraus und deswegen auch Fehler macht. Deswegen sich wahrscheinlich auch am Ende Pamela nicht immer korrekt verhalten hat, aber vieles einfach auch aus Liebe gemacht hat. Er wird nicht als großes Arschloch gegenüber ihr dargestellt. Klar, er flippt dann mal aus, und weil ihn die Situation überfordert, aber im Großen und Ganzen ist er nur vielleicht so ein bisschen Opfer seiner selbst und Opfer dieses, ich bin halt so ein Rockstar-Typ. Aber hat am Ende seine Pamela doch schon sehr geliebt und hat es halt einfach nicht hinbekommen, und das wird halt anhand dieses Tapes nochmal irgendwie beschleunigt. Also das Tape ist ja auch in dieser Beziehung nur ein Katalysator für die Probleme, die so oder so wahrscheinlich irgendwann aufgetaucht werden. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, war Pam und Tommy wirklich ein großer Erfolg in seiner Gesamtheit. Ich fand wirklich gut, wie viel Blickwinkel das mit reingebracht hat. Ich mag die ganze Inszenierung, ich mag diesen krassen 90er-Vibe, den man wirklich perfekt einfängt. Ich finde es erschreckend oder auch tatsächlich krass, was die Lösung am Ende des Tages war, wie man also mit dem Tape umgegangen ist. Ich meine, das Tape war ja einfach nicht mehr wegzudenken, aber was dann quasi die Lösung war, um damit klarzukommen. Und Pamela Anderson hat sich ja sehr darüber geärgert im Vorfeld und meinte, das wird die Sache nicht richtig darstellen. Kann jetzt nur als Außenstehender sagen, natürlich nur als jemand wirklich Außenstehender, der die Serie guckt, wie jeder normale Casual-User, dass ich persönlich finde, dass man sehr respektvoll mit ihr umgegangen ist, dass man ihr Problem und das, was sie hatte und wie mit ihr umgegangen wurde, ganz klar versteht, dass es Arschlöcher waren, dass die Kritik liegt hier tatsächlich am alten weißen Mann und nicht an der Dame, die eigentlich mehr emanzipiert war, als man es von ihr erwartet hat zu der Zeit, weil sie aber auch von anderen weißen Männern sehr immer in diese diese übersexualisierte Rolle gedrückt wurde. Am Ende des Tages steht da Message nicht hinter Inszenierung, auch wenn ich natürlich die Grenzen überschreitenden Momente wie gerade also die zweite Folge, wenn man so das ganze Sexleben von denen so ein bisschen auseinander nimmt und wenn er da mit seinem Pimmel da redet und sowas, das war ja schon, sage ich mal, grenzenüberschreitend, aber das hat die Sache nicht überdeckt. Am Ende des Tages steht da nicht nur ein sprechender Schwanz, sondern da steht viel, 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 viel mehr. Da steht eine große Message, da steht ein verständliches Problem, da steht die Analyse eines Problems, dass es einem spielerisch klar macht, dieses ganz typische erst der Magger, siehst die Schlampe-Problem, stellt sich damit gegen den Volksmund, stellt sich damit gegen die Konsumenten dieses Tapes und ja, ich mochte das sehr. Es ist eine sehr interessante Serie, sehr, sehr amüsant, sehr gut inszeniert, sehr gut dargestellt und deswegen von mir eine volle Empfehlung. Also ich bin zum Schluss hin absolut zufrieden mit dem Finale. Pam und Tommy jetzt auf Disney Plus, wirklich sehr, sehr gut geworden. So, dann können wir jetzt über Licorice oder Licorice Pizza reden. Zu Deutsch Lakritzpizza und bedeutet, ist eine Metapher für eine Schallplatte. Der Film ist inszeniert von Paul Thomas Anderson, der auch unter anderem schon Magnolia mitgeschrieben hat und der auch Punch Drunk Love mitgeschrieben und inszeniert hat. Und jetzt hat er wieder einen Film geschrieben und auch regiemäßig gleich umgesetzt, nämlich Licorice Pizza. Darin besetzt er gleich zwei Menschen, die noch nie in einem Film mitgespielt haben, nämlich Cooper Hoffman als Gary und Eleanor Haim von Haim, der Band Haim, besetzt die beiden in den Hauptrollen und man merkt weder der einen noch der anderen an, dass die nicht richtig krass, also man denkt einfach, ja, die machen das schon richtig lange. Und alles an diesem Film ist wunderbar fantastisch, weil es ein ganz eigensinniger, ganz komischer Film ist. Man versteht noch nicht so richtig, warum der Film Licorice Pizza heißt, weil eigentlich erzählt er irgendwie so erstmal so komisches Zeug und es geht eigentlich nie wirklich um Musik und am Ende aber irgendwie, wenn man den Film dann mal so im Gesamten gesehen hat, versteht man schon, warum dieser Titel so da ist. Glaube ich zumindest. Ich glaube, verstanden zu haben, was der Titel will. Ja, die Story ist eigentlich ganz simpel. Gary ist 15, es ist 1973, Gary ist 15 und Eleanor arbeitet beim Schulfotografen und Gary sieht sie und ist verliebt in sie und sie ist schon 9 oder 10 Jahre älter als er und sagt so, hey, magst du vielleicht mit mir ausgehen? Und sie ist so, Mann, du bist ein Kind und so, was willst du denn? Und er ist aber sehr charmant und war auch schon Kinderdarsteller und ist, also er ist schon so vertraut mit seiner Außenstellung und versucht sie dann so ein bisschen so zu überreden, ist, hey, Mann, und so, und sie springt so ein bisschen auf den Charme an, aber denkt immer so, Mann, du bist halt ein Kind, Alter, was willst du von mir und so, und und von dem Zeitpunkt an schlängelt sich der Film immer wieder durch Kapitel mit den beiden, erzählt dabei sehr, sehr absurde Bilder und man hat oft das Gefühl, man guckt einen Quentin Tarantino-Film ohne die Gewalt, also das ist wirklich was mir damals schon eine Freundin gesagt, Luisa, schöne Grüße, die dann damals zu mir meinte, so, hey, der Film könnte dir gefallen, weil das ist so ein bisschen Tarantino-esque und so. Und ich war dann so, okay, ich bin gespannt. Tarantino ohne Gewalt klingt erstmal total interessant. Und habe auch nur Gutes über den Film gehört. Und ich muss das bestätigen, das ist tatsächlich so in dem Film. Der hat so eine Handschrift, wie man sie aus Tarantino-Filmen kommt, was Kamera, was Inszenierung, was Gags, was im Hintergrund so passiert. Also der ist so in seiner Gesamtheit so, der Einsatz von Musik, die Absurdität von gewissen Szenen, all das führt dazu, dass der Film so eine ganz komische Fläche an Quatsch ist, so an ganz viel, so ein riesiges Patchwork an Irrsinn, was aber am Ende irgendwie total schön zusammenpasst. Auch wenn das auf den ersten Blick überhaupt nicht so wirkt. Diese Liebesgeschichte von den beiden erstreckt sich über diverse Kapitel. Gary ist immer wieder hinter ihr her. Dann klappt es einmal mal, dann klappt es auch mal eher nicht mit den beiden. Immer wenn man denkt, jetzt gerade sind es kurz davor, dass sie irgendwie miteinander anbandeln, schaffen sie es dann doch irgendwie nicht so richtig und Es ist wirklich ein Krampf mit den beiden. Aber man merkt, dass da irgendwie eine Bindung ist. Und auch wenn sie oder er mal mit wem anders flirtet oder knutscht, so merkt man, dass irgendwie muss das am Ende auf seine Bahn kommen mit den beiden. Entweder wird es ein tragisches Ende haben oder es wird ein schönes Ende haben, aber irgendwas, eins von den beiden Entscheidungen wird es so. Das ist das, was dem Zuschauer irgendwann klar ist. Das wird auf jeden Fall noch auf den Klimax hinauslaufen. Dabei laufen auch noch ein paar prominente Leute einem über den Weg. Bradley Cooper ist am Start, der einen sehr, sehr witzigen Schauspieler spielt, der dort irgendwie auftaucht und der was mit Barbara Streisand hat und der total überzeugt von sich ist und irgendwie erzählt, dass er mit Barbara Streisand zusammen ist oder zumindest mit ihr schläft, aber auch noch irgendwie ja, liebt Pussys und keine Ahnung, also jetzt Zitat. und eine ganz absurde Figur ist, in einer Zeit, wo was vielleicht gerade sogar ein bisschen aktueller ist, als man es vielleicht vermutet. Da geht es dann auch um Spritmangel und hohe Spritpreise und sowas. Und eben sein Auto säuft dann ab und er braucht irgendwie Sprit und alle haben irgendwie Probleme mit den Autos und geht so ein bisschen auf die Krisen ein, die dann zum Beispiel durch den Vietnamkrieg ausgelöst wurden und sowas. Gary hat immer wieder verschiedenes Business am Laufen. Gary ist so ein Typ, der so schon sehr früh gecheckt hat. Also seine Mutter arbeitet für ihn quasi. Er ist 15, 16, aber seine Mutter arbeitet für ihn. Und der immer wieder so Business macht, der dann irgendwie mit Wasserbetten handelt, als Wasserbetten zuerst mal aufkommen, der dann später, was macht der nochmal? Also macht er so eine Pinballhalle auf und so. Also er ist so immer so, wenn er checkt, was jetzt gerade so passiert, ist er schon so irgendwie der Welt einen Schritt voraus und macht halt irgendwie so sein Business. Und das ist alles super schön und super interessant erzählt. Also die ganze Geschichte, um Gary, das ist super absurd, weil man ja eigentlich immer weiß, der Typ ist riesengroß und sogar fast einen Kopf größer als sie, ist aber trotzdem erst 15, verzaubert immer wieder das Publikum und sein ganzes Umfeld und immer wenn er einen Raum betritt, ist man so, fuck, Alter, du bist einfach der coolste Typ auf dem Planeten, obwohl er so ein großer, rothaariger, auf den ersten Blick gar nicht so ein Schönling ist, aber trotzdem so sein Charme ist die ganze Zeit so on point, man denkt sich immer so, krasser Typ. Elena Heim, beziehungsweise Elena ist auch, hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, ist immer so ein bisschen abgefuckt, hat auch so ein ganz untypisches Gesicht, also hat eine ganz untypische Form von Schönheit, ist aber wahnsinnig schön und die beiden in der Kombination haben was Rotzfreches, haben sehr, sehr viel Charme und man guckt den beiden einfach mit Leidenschaft zu. Alle anderen Figuren, die dabei so auftauchen, sind fast schon nebensächlich. Wie gesagt, eigentlich sind fast alle Erwachsenen im Film irgendwie Arschlöcher und alle irgendwie die Kids sind. Und da würde ich auch Elena dazu zählen, auch wenn sie schon über 20 ist, aber die trotzdem irgendwie so mit diesen Kids anbanden, die so ein bisschen das noch so ein Kid, im Herz noch ein Kid ist, die bilden irgendwie den sympathischen Teil dieses Films. Am Ende kann man den Titel Licorice Pizza für sich so interpretieren, also Schallplatte, weil man sagt, okay, wahrscheinlich skippt der Song einfach so von Song zu Song. Man geht immer wie ein Kapitel rein und kriegt wieder ein Kapitel erzählt und am Ende des Tages gibt es dazwischen gar nicht viel Erklärung, sondern da ist jetzt das Kapitel auf und dann kommt ein Zeitsprung und dann sind wir in dem Kapitel drin. Und man erklärt nicht, warum. Der Film macht es einfach. Der Film hat einfach Lust, dir das jetzt auf den Tisch zu legen, zu sagen, so, jetzt beschäftige dich mal die nächsten 10, 15 Minuten mit dieser Szene und dann gehen wir mal weiter in die nächste. Und dabei hat er aber eine unfassbare Leichtigkeit und unfassbare Geschwindigkeit, dass am Ende ein Film dasteht, von dem ich sagen würde, das ist einer der besten, die ich die letzten Jahre im Kino gesehen habe, weil ich mag, wie Paul Thomas Anderson hier inszeniert, wie er die zwei Figuren miteinander verbindet, was er für absurde Szenarien drumherum schafft, wie er Soundtrack einwebt und dass man eine Geschichte sieht, die man so natürlich 100-mal gesehen hat und trotzdem noch kein einziges Mal so gesehen hat. Also das ist schon eine ganz besondere Art, sowas zu erzählen, mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Schönheit, auch teilweise mit so einer seltsamen Schwere, so eine absurde Liebesgeschichte zwischen zwei so ungleich alten Personen zu erzählen. Das schafft er hier wunderschön und das ist meiner Meinung nach ein Klassiker für die Ewigkeit. Also es ist wirklich allein Cooper Hoffman und Elena Heim zuzuschauen, wie sie miteinander spielen, ist anbetungswürdig und deswegen ist Licorice Pizza, Licorice Pizza, whatever, für mich auf jeden Fall jetzt schon einer der Filme des Jahres, komme was wolle, das Ding ist auf jeden Fall richtig, richtig top-notch. Und kann ich euch allen nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr den nochmal irgendwo im Kino gucken könnt, geht rein. Ansonsten wird es wahrscheinlich auch bald in naher Zukunft ein DVD, Blu-ray, UHD-Release geben. Dann gönnt ihr euch den einfach. Wirklich ein großes Ding. Licorice, Licorice Pizza, whatever von Paul Thomas Anderson. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Habe ich geliebt. Den nächsten Film habe ich auch sehr gemocht. Wir haben schon mal im Autokino ausführlich drüber gesprochen. Ihr habt den wahrscheinlich fast schon alle irgendwie gesehen oder wollt ihn jetzt die nächsten Tage gucken. Es ist nach Spider-Man No Way Home das nächste große Superhelden-Epos im Kino. Es ist diesmal nicht von Marvel, sondern es ist von DC. Und es ist eine weitere Interpretation von Batman, nämlich The Batman. Matt Reeves hat es dieses Mal inszeniert. Und der neue Batman, den wir dort sehen, ist Robert Pattinson. Und er... Ja, viele haben ja gesagt, so, ja, ich will es gar nicht zitieren, weil es war wieder so dieses, es war wieder sehr homophob und es war wieder sehr so, ja, ich sehe da immer nur so ein blablabla Vampir und keine Ahnung und sonst irgendwas. Und ich war relativ schnell in der Stimmung zu sagen, so, ey, pass auf, Robert Pattinson ist das Leonardo DiCaprio-Phänomen. Das ist so ein Typ, der wird jetzt aus seiner Twilight-Rolle rauswachsen oder ist ja schon herausgewachsen durch Sachen wie der Leuchtturm oder auch wie Tenet oder so. Also der Typ wird richtig, richtig, richtig riesig die nächsten Jahre und das wird dann, Harry Potter und Twilight waren dann der Anfang, aber das ist wie bei Leo, so, ja, der hat bei Titanic mitgespielt, fuck off, der hat auch bei Revenant mitgespielt, bei Wolf of Wall Street, bei Once Upon a Time in Hollywood, keine Ahnung, also der Typ ist eine Legende so, das ist ein krasser Schauspieler und keiner sagt da nur noch, das ist halt der eine aus Titanic, der hatte mal so einen Moment, sondern der Typ hat richtig den Absprung geschafft, auch wenn man jetzt nicht davon reden muss, dass Titanic irgendwas Schlechtes war. Titanic war in seiner Zeit ein großer Film, so, ne? Und ist auch ein richtig ernstnehmender Film und nicht nur irgendeine Teenie-Komödie. Aber Robert Pattinson, ähnlicher Werdegang meiner Meinung nach, inszeniert hier den neuen Bruce Wayne bzw. Batman. An die Seite gestellt werden ihm Jeffrey Wright als James Gordon. Jeffrey Wright kennen wir zum Beispiel aus Westworld, mag ich auch wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ist ein geiler Schauspieler, hat mich immer bestens unterhalten, hat auch in diversen Filmen von Wes Anderson mitgespielt, war auch in den Tributen von Panem zu sehen. Also den hat man in den letzten Jahren immer wieder wahrgenommen und ich mag den echt sehr, 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 sehr gern. Ja, er spielt hier auf jeden Fall den Commissioner Gordon. Colin Farrell spielt Oswald Cobblepot. Einer meiner unzweifelhaften Lieblingsbösewichte auf der ganzen Welt. Finde ich immer großartig. Colin Farrell fast nicht zu erkennen in der Rolle als Oswald. Zoe Kravitz spielt Selina Kyle bzw. Catwoman. Zoe Kravitz für viele die schönste Frau der Welt. Ist nicht hundertprozentig mein Schnack, aber dass die Frau bildschön ist und unfassbare Ausstrahlung hat, das kann kein Mensch auf der Welt von der Hand weisen. Also man muss sie einmal angucken, einmal wie sie sich bewegt, einmal wie sie schaut und ist so, fuck, sie ist wirklich unfassbar. Was die Frau aus der Platte hat, unfassbar. John Turturro spielt auch mit. Er spielt nämlich Cameron Falcone, einen anführenden Mafia-Boss. Andy Serkis spielt Alfred, den Butler. Also Gollum quasi spielt Alfred. Und dann gibt es natürlich noch den sehr wichtig und erwähnenswerten Paul Dano als den Riddler, den Hauptantagonisten aus diesem Film. Oswald Cobblepot ist wirklich nur in der Seite stehend, aber Paul Dano bzw. der Riddler, das ist der absolute Mega-Bösewicht dieses Films. Und der Ton des Films ist relativ schnell klar. Es ist düster, es ist schmutzig und es ist auf keinen Fall irgendwie nur ein Müh heller oder erleuchtender oder hoffnungsvoller als die Dark Knight-Filme, sondern es geht noch tiefer, es wird noch dreckiger und der Bruce Wayne, den wir hier sehen, ist auch kein Bruce Wayne, der irgendwie noch Hoffnung ausstrahlt, sondern der Typ geht eigentlich komplett kaputt an seiner Rolle als Batman und versagt als Bruce Wayne komplett, ist auf keiner Spendengala, lässt sich nur selten blicken. Alle sind immer, wenn er irgendwo auftaucht, so krass, das ist ja Bruce Wayne, so, der lässt sich mal irgendwie sehen, der geht mal raus. Man wirft ihm sogar vor, irgendwie so, ja, sie könnten mal mehr für die Stadt machen und sowas. Also Bella Real, die folgende Bürgermeisterkandidatin, spricht ihn auch darauf an und er ist wirklich eine gebrochene Person. Und der Riddler, der ist auf Rachefeldzug. Der tötet diverse Politiker aus Gotham City, die Dreck am Stecken haben. Er tötet erstmal den amtierenden Bürgermeister. Er schnappt sich verschiedene Richter, Anwälte, Menschen aus dem Stadtrat und tötet die und setzt die Stadt immer wieder vor Rätsel. Inszeniert es sehr aufwendig, inszeniert es sehr düster, inszeniert es sehr gewaltvoll. Es wird auch mit modernen Medien wie Handyvideos, Live-Übertragungen und Twitter und sowas gespielt. Und der Riddler ist auf jeden Fall, ist ein zeitgemäßer Riddler, der zeitgemäße Technologie benutzt. Oswald Cobblepot hier eigentlich nur im Hintergrund als Nachtclubbesitzer, der eher so den Mafia-Teil, den Intriganten-Teil des Films unterstützt, der aber kein Mitspieler vom Riddler ist, sondern eigentlich auch ein Gegenspieler, weil die beiden nicht das Gleiche verfolgen. Selina Kyle hier auf dem Rachefeldzug, beziehungsweise erstmal auf einem investigativen Feldzug, weil sie will wissen, was mit ihrer besten Freundin passiert ist, die plötzlich verschwunden ist und gerät dann quasi mit Batman zusammen und die bilden so ein ungleiches Team, von dem man nie so richtig weiß, sind sie jetzt eigentlich ein Team oder nicht. Der Film geht dabei ganz stark auf die Inszenierung und schafft eine andere Art von Batman als die, die wir kennen. Allein schon, weil Bruce Wayne so kaputt ist, allein weil so viele Figuren in dem Film so kaputt sind. Da die Bedrohlichkeit des Riddlers, sie ragt natürlich jetzt nicht ganz an das ran, was wir vielleicht mit Heath Ledger gesehen haben in Batman, in Dark Knight, aber es ist schon echt eine denkwürdige Inszenierung des Riddlers, an die wir uns noch lange erinnern werden. Also es ist wirklich krass, wie gut der gespielt ist. Und dann ist natürlich auch krass, was alles so drumherum passiert. Ja? Weil ich muss mal ganz kurz nochmal alle hier, ich muss mir das, fehlen an mir immer die Namen. Also Matt Reeves ist natürlich der eine, aber dann, was da sonst noch so drumherum passiert, also auch halt auf musikalischer Ebene oder auch auf filmischer Ebene, was da so mit der Kamera passiert, da steckt echt ein Team dahinter, das weiß, was es tut. Michael Giacchino hat die Musik gemacht, der hat auch Musik gemacht bei Rogue One, und der schafft halt wirklich einen ganz eigenen Batman-Soundtrack, der diesen sehr düsteren Film in das richtige Soundbett legt und den quasi nochmal noch ein bisschen schmutziger macht und trotzdem auch gleichzeitig dieses epische, was Batman ja am Ende des Tages auch braucht, verleiht. Also ich glaube, wenn wir den Trailer gesehen haben, jeder, der den Trailer gesehen hat, kennt die Szene, wenn die Kamera falsch rum ist und Batman auf die Kamera zuläuft und dann kommt das Bat-Sign so rein. Das ist schon genial und da liegt natürlich auch viel an der Musik und ja, dieses Zwischenspiel aus Michael Giacchino und Greg Fraser, der hier die Kamera gemacht hat, das ist schon Wahnsinn. Also diese ganzen Unschärfen, mit denen gearbeitet wird, auf was der Fokus gelegt wird, wie man Bilder erzählt, wie er sich entscheidet, Bilder zu erzählen. Und auch, dass der Film ja quasi eigentlich immer an der Seite von Bruce Wayne stattfindet, bis auf am Anfang ein paar einzelne Szenen. Aber eigentlich sehen wir immer Bruce Wayne, kriegen immer seine Sicht der Dinge in erster Linie. Und das ist schon in vielen Hinsichten sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie dieser Film erzählt ist. Es ist einer meiner absoluten Lieblings-Batman-Filme, weil ich einfach mag, wenn es düster wird, wenn es dreckig wird. Und mit dem Riddler und mit Robert Pattinson als Batman wird es wirklich dreckig. Ich finde es auch gut, dass der Fokus nicht so sehr auf dieser Liebesgeschichte liegt. Ich finde, dass der Einsatz von Alfred oder von Commissioner Gordon, vielleicht hätte er mehr sein können. Am Ende des Tages stört es mich auch nicht. Ich finde natürlich, dass Oswald Cobblepot, allein schon, weil ich ein riesiger Pinguin-Fan bin, ein bisschen zu kurz kam. Aber verstehe seinen Sinn in der Rolle und verstehe auch, warum man ihn dafür genommen hat. Und da soll ja auch mehr kommen. Also dieser Film leitet ja auch einfach Dinge ein. Es soll ja auch eine Trilogie werden. Und es soll ja sogar eine eigene Pinguin-Serie kommen. Und man hat ihn nicht ohne Grund so prominent besetzt mit Colin Farrell, wenn man das, bedenkt, was da noch so in Zukunft passieren soll. Der Film ist ein bisschen lang, geht fast 3 Stunden, 177 Minuten geht er. Und zum Schluss hin ist er mir persönlich so ein bisschen abgedriftet. Das große Finale ab dem Zeitpunkt, wo Person XY, wo man denkt, man hat das Rätsel gelöst, was da noch alles passiert, das war ein bisschen groß. Das ist aber auch das Problem, was schon alle Batman-Filme hatten. Also das hatte Batman Begins, das hatte Dark Knight und das hatte Dark Knight Rises. Die waren hinten raus immer so ein bisschen, den Film über viel Atmosphäre aufgebaut und hinten raus ein bisschen viel Action, ein bisschen wild. Ich habe damit so manchmal meine Probleme. Ich muss den aber nochmal das zweite Mal gucken. Ich werde mir den auf jeden Fall auch nochmal im Kino angucken, weil ich nochmal so ein bisschen, ich will mir nochmal gucken, ob der Eindruck nicht stimmt. Das ist natürlich zum Schluss hin, 3 Stunden, die Konzentration wird auch immer einfach ein bisschen weniger. Man sitzt da, wird immer ein bisschen müder von dem, was man sieht und denkt irgendwann so, boah, krass, ey, das ging jetzt wirklich lange. Und natürlich am Ende hin wird man ja auch so ein bisschen, okay, ja, nochmal das und das. Wahrscheinlich hätte man 20 Minuten sparen können. Der Film hat aber in den größten Teilen schon Sinn gemacht, dass er so lang ist. Und daran stört sich auch keiner. Deswegen, unterm Strich, sehen wir mal von sowas wie Länge ab oder von ein, zwei kleinen Inszenierungssachen, ist auch The Batman in seinem Genre ein absolutes Meisterwerk. Es zeigt, warum Batman immer noch eines der interessantesten zu verfilmenden Themen ist und warum es auch nie langweilig wird, wahrscheinlich The Batman oder Batman zu verfilmen, weil man den immer so schön anders erzählen kann. Ja, nachdem wir jetzt den großen Bruce Wayne, den Geber, Millionär, sehr konzentrierten Bruce Wayne hatten, inszeniert von Christian Bale in den Dark Knight Filmen, so haben wir doch jetzt einen sehr gebrochenen Batman, einen sehr gebrochenen Bruce Wayne und das ist so schön, dass diese Geschichte einfach immer wieder einen anderen Guss, dass man den anderen Guss bringen kann, dass die immer so viel Spaß macht, sich neu anzuschauen, dass man es immer wieder neu erleben möchte. Und jeder kann seinen Lieblings-Batman wählen, ne? muss sagen, Robert Pattinson wird wahrscheinlich tatsächlich mein Lieblings-Batman. Ich muss wirklich sagen, hat mich komplett überzeugt. Nicht, dass ich daran Zweifel hatte. Ich war keiner von den Menschen, die im Vorfeld gesagt haben, der aus Twilight. Sondern ich war so, ich wusste, was für Kommentare folgen würde, aber ich liebe, was man draus gemacht hat. War meine Hoffnung, dass er so inszeniert wird. Und das war, was die Trailer auch versprochen haben. Und das hat auch wunderbar geklappt. Es ist sogar noch besser geworden, als ich es erwartet habe, muss ich wirklich sagen. Ich liebe das Batmobil. Ich liebe die Gimmicks. Ich liebe die Kämpfe. Ich liebe die Gewalt dieser Kämpfe, diese brachialen Bilder. Ich liebe die Kamera. Ich liebe die Unschärfe. Ich liebe den Soundtrack. Ich liebe den Antagonisten. Und ich liebe natürlich auch Zoe Kravitz. Also unterm Strich ist The Batman ein unfassbares Meisterwerk geworden, den man auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, noch im Kino gucken sollte. Es macht wirklich einfach zu viel Spaß. Und ich freue mich, diesen Film auf jeden Fall nochmal auf großer Leinwand sehen zu können demnächst und dann auch den in Heimkino nochmal zu schauen. Also deswegen absolute Empfehlung von mir. The Batman. Und jetzt, wo wir über The Batman geredet haben und über Licorice Pizza und Serien und Co. und über Spielzeug, müssen wir natürlich nochmal ganz kurz über Games reden. Und das letzte Mal, als wir über Elden Ring geredet haben, hatte ich so vielleicht, weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich gesagt? 10 Stunden, 11 Stunden? Ich weiß nicht mehr. War auf jeden Fall ein bisschen was auf dem Kerbholz. Und inzwischen ist mein Tacho bei Elden Ring doch schon ganz schön hoch geschossen von den damals noch 10, 11, 12 Stunden hoch auf milde, auf ganz milde 70 Stunden knapp. Und ich habe immer noch nicht das Ende gesehen und werde das Ende wahrscheinlich auch nicht so schnell sehen. Alles, was ich damals, vor 2 Wochen damals, gelobt habe, es bleibt dahin bestehend. Ich liebe die Größe dieses Spiels. Ich liebe, wie es einen nimmt und dich in diese Welt schmeißt und man sofort weiß, okay, ich bin hier in einem From-Software-Game und es ist auf jeden Fall, das absolut Richtige für mich. Und man sich sofort irgendwie zu Hause fühlt und man diese Idee von wir mischen hier Breath of the Wild mit Dark Souls, diese Formel vollständig aufgeht. Man liebt die Technik, man liebt die Inszenierung, man liebt die Landschaften, die Grafik, die Monster, die Gegner, die Schwere und die 1000 Geheimnisse, die Elden Ring hat. Und diese Faszination dieser Open World, weil man sagt so, ey, ich kann einfach irgendwo hinreiten und ich sehe was und es ist nice. Gestern Abend war ich sehr, sehr nordwestlich der Karte und dann waren da so Windmühlen und da bin ich einfach hingeritten und dann war ich auf einmal in so einer Art Midsommer-Szenario und war so, krass, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und habe auf einmal spannende Kämpfe erlebt und wieder einen sehr crazy Endboss-Kampf und ja, immer wieder und immer wieder und immer wieder gerät man an solche Szenen und an solche Abschnitte dieses Spiels. Und das ist unfassbar, weil man halt sich immer wieder denkt, so krass, wie viel da drin steckt. Also wie viele Geheimnisse da drin stecken und noch drin stecken werden. Also es ist diese Welt und ihre 1000 Sachen ist gigantisch groß und überall wartet eine Herausforderung. Und wenn man jetzt sagt, ich komme nicht da weiter, dann geht man halt in 500 andere Richtungen und findet was anderes Tolles und erlebt einen spannenden Kampf und findet einen schönen Ort und wird optisch wieder umgeblasen. Im nächsten Moment wird man aber auch einfach nur umgedotzt, weil wieder irgendein Gegner kommt und einem auf die Fresse haut. Also es ist fordernd, es ist aber nicht überfordernd. Es ist ein Hochgenuss für Menschen, die Open-World-Spiele lieben, weil das einfach eine tolle Open-World ist. Es ist trotzdem nie eine Open World, wo man das Gefühl hat, ah, ich weiß gar nicht, was los ist. Und man versteht die Karte. Es ist immer so dieses, man hat das Gefühl, man hat irgendwie alles richtig gemacht. Also man hat immer das Gefühl, es ist so groß und es ist so riesig und es ist so eigentlich erstmal auf den ersten Blick erschlagend, aber trotzdem hat man nie das Gefühl, dass man erschlagen wird. Man hat nie das Gefühl, dass man überfordert ist. Man hat nie das Gefühl, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, weil dieses Spiel einem auf der einen Seite so viele Möglichkeiten gibt, aber einem trotzdem auch so ein bisschen so in der Ruhe suggeriert, na, guck dich doch einfach mal um. So, und das gefällt mir so unfassbar gut. Dieses, es ist zwar viel und es gibt zwar tausende von Geheimnissen, und mit tausend meine ich tausende. Es sind nicht nur ein paar Geheimnisse, nicht ein paar hundert, sondern es sind tausende von Geheimnissen, die man da findet. Und wer weiß, ob jemals alle aufgedeckt werden von einer Person, aber sie sind auf jeden Fall alle da und es sind viele und es ist toll und es ist groß. und man will einfach in dieser Welt versinken. Und jedes Mal, wenn man nicht in dieser Welt ist, wünscht man sich, in dieser Welt zu sein, weil sie wirklich trotz ihrer Monster und Gefahren einfach wunderschön inszeniert ist und weil man einfach krass viel Spaß daran hat, dass das Ding so gut ist. Und deswegen von meiner Seite aus ist Elden Ring vermutlich Game of the Year. Es ist vermutlich eines der besten Spiele seines Genres, vielleicht das Beste seines Genres. Es drängelt sich auf einem Thron mit Breath of the Wild. Breath of the Wild gewinnt natürlich nochmal zusätzlich, weil es ein Zelda-Spiel ist und weil es damals so, obwohl es Zelda ist und obwohl Zelda ja eigentlich eine Formel hatte, die funktioniert trotzdem, so war so, naja, ich habe trotzdem Bock, nochmal alles irgendwie neu zu machen und anders zu machen und jetzt bin ich am Start und jetzt geht's rund. Und Zelda hat es ja geschafft, einen neuen Anknüpfpunkt zu schaffen und sich selber neu zu Geschichte zu schreiben und nicht nur sich selber neu zu schreiben, sondern auch damit tausende von anderen Spielen zu inspirieren. Also wir werden die nächsten Jahre, Elden Ring ist meiner Meinung nach ein klares Resultat aus dem, was bei Breath of the Wild erfolgreich vorgemacht wurde. Man hat da drauf geguckt und gesagt, das Spiel hat unfassbar viel richtig gemacht vor 5 Jahren und da kann man sich was mitnehmen. Und das hat im Entwicklungsprozess auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen. Genauso wie Spiele wie Immortal Phoenix Rising und Co. Also Breath of the Wild ist eine ganz klare Fahrtrichtung für einige Spiele gewesen, wo man es vielleicht nicht vermutet hätte, dass diese Spiele oder die vielleicht dadurch sogar erst geboren wurden durch Breath of the Wild. Also Breath of the Wild ist ein Impulsgeber. Deswegen hat das eh schon immer so diesen Gottstatus. Aber Elden Ring macht was unfassbar Tolles, Eigensinniges draus. Und ich bin wirklich in jeder Hinsicht begeistert. Es ist für mich eines der besten Spiele des Jahres. Was ich da schon alles erlebt habe, so, dann gehst du irgendwie so, ist da ein Brunnen, dann fährst du runter, dann bist du auf einmal in Siofria, dann läufst du da rum, dann gehst du da hoch, dann ist da noch ein geheimer Gegner, dann musst du diese Lichter anmachen, dann kämpfst du gegen den komischen Ahnenwolf oder wie auch immer heißt, machst du das, dann, das ist einfach nur optional, das musst du gar nicht machen, das ist scheißegal, dass du das machst, dann gehst du da hin, dann entdeckst du da wieder eine Höhle, dann gehst du runter, kämpfst gegen die Trolle, dann machst du wieder einen Boss platt, und so geht es immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und du hast so unfassbare Kämpfe und du hast so komische Kämpfe und du kommst in Gebiete, die dich unfassbar faszinieren und die dir immer wieder den Atem rauben und dann sieht es auch wieder optisch so krass aus und ey, das Spiel ist einfach in jeder Hinsicht eine Wucht und ich kann es jedem von euch nur empfehlen, der dafür offen ist. Ich wurde ein paar Mal gefragt, ist es nicht zu schwer oder es ist doch so schwer. Ich sage euch ganz ehrlich, es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen im Internet, die tolle Videos machen. Ich habe auch zum Beispiel Schlecki LP, das ist ein Dude, der macht so Videos zu Elden Ring, wo der ein bisschen was erklärt, über Farming, über Rüstung und so weiter und so fort. Lasst euch von den Thumbnails nicht abschrecken, wenn die so ein bisschen sehr clickbaitig klingen. In der Regel verbirgt sich dahinter auch tatsächlich immer kein Clickbait, sondern auch die Wahrheit. Also der hilft euch auch wirklich sehr spielerisch, sehr gut erklärt, sehr ruhig. Hat mir zum Beispiel sehr gut geholfen. Und glaube, mit den richtigen Tipps und mit den richtigen Tricks, denn dazu findet ihr viel, jetzt bei Schlecki oder bei anderen Leuten im Netz, findet ihr einen guten Einstieg, auch wenn ihr noch nie ein Souls-Game gespielt habt. Und bedient euch auf jeden Fall daran. Geht ins Netz und guckt euch um und geht auf Seiten, die euch den Einstieg erklären, wo euch das durchlesen können. Guckt euch, wie gesagt, YouTube-Videos an. Da gibt es inzwischen so viel Hilfreiches und Brauchbares, was euch wirklich so die ersten 20 wichtigen Tipps in Elden Ring erklärt. Und wenn ihr euch das anguckt und mit der Zugänglichkeit, die Elden Ring mitbringt, die vielleicht bei anderen Souls-Games gefehlt hat, und alles, was da mitkommt, dann erlebt ihr ein wunderbares Spiel und ihr werdet nicht enttäuscht sein. Also ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, Elden Ring zu erleben, auch wenn ihr davor Angst hattet. Ich muss sagen, natürlich, mir hat es extrem geholfen, dass ich die letzten Jahre durch Bloodborne und Demon's Souls und Dark Souls 3, natürlich auch ein bisschen durch Dark Souls 1 und Sekiro, aber vor allem halt über die anderen drei Titel, so eine Vertrautheit mit dieser, mit diesem Spielkonzept und diesem Spielgefühl habe, dass ich weiß, was ich da mache, einigermaßen, und lerne, wie diese Spiele, oder gelernt habe, wie diese Spiele funktionieren, und das hat mir den Einstieg bei Elden Ring erleichtert. Also wenn du eins dieser Spiele gespielt hast und warst darin gut, dann kannst du Elden Ring einlegen und du wirst auch darin nach und nach deine Erfolgserlebnisse feiern. Und das Schöne ist, dass man halt auch immer Erfolgserlebnisse hat. Ja, also Dann wurde wieder gefarmt, dann geht's weiter, dann hast du wieder ein Level gut, dann hast du wieder irgendwo einen Boss gelegt, den du gefunden hast. Dann geht's da wieder weiter, hast du wieder ein cooles Stück Rüstung gefunden oder keine Ahnung. Ey, es gibt so viel interessante Fakten, es gibt so viel krasses Zeug, es gibt so Kleinigkeiten, dann gehst du irgendwo hin, dann heult irgendein Typ in einem Kessel rum, so, dann holst du den da raus, dann gehst du in einen anderen Raum, dann merkst du auf einmal, da hat sich was verändert, dann bleibt deine Rüstung liegen und sowas. Also du hast immer wieder Dinge, wo du sagst, so krass, was hier los ist, so, wie konnte das passieren, wie konnte ich da hinkommen und so, warum liegt das jetzt damit zusammen? Also es ist Wahnsinn und deswegen irre. Also einfach irre, die ganze Rundum-Inszenierung, die Vielseitigkeit, diese tausend Geheimnisse. Jeder von euch wird das spielen und wird ein komplett anderes Erlebnis dabei haben, aber ihr werdet trotzdem am Ende euch alle einig sein, dass Elden Ring fantastisch ist. Und deswegen von mir uneingeschränkte Empfehlung, Game of the Year im Februar. Es wird wahrscheinlich dieses Jahr wenig geben, was daran ragt. Ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so kommt von Nintendo aus, aber das war schon 10 von 10 Shit, Leute. Also Respekt für das Ding. Und deswegen nichts als Liebe für Elden Ring. Gut. Und das soll es für heute auch gewesen sein. Das war ein ganz schön langer Podcast, glaube ich. Länger als geplant. Sehr, sehr viele Themen heute drin. Hat ein bisschen downermäßig gestartet. Aber wie gesagt, ich erinnere euch nochmal dran, wenn ihr Interesse habt an der Nummer, dann oder wenn ihr Interesse habt, eure Tickets zurückzugeben, dann guckt auf jeden Fall in die Shownotes. Genau, und ansonsten aktuell steht noch ein Stream an, ein bezahlter Stream, also im Sinne von, da kann man sich ein Ticket verkaufen, vom Kolossal in Aschaffenburg, Autokino, der Podcast von Chris Nanu und mir, wird ja 6 Jahre alt, ist quasi der Urvater von Podcasts wie Prosecco, Laune und Co. Und genau, uns gibt es jetzt schon 6 Jahre und wir haben letztes Jahr schon so einen Bezahlstream gemacht, weil wir das 2. Jahr in Folge das Autokino-Event absagen mussten. Das 2. Jahr in Folge. 21 wurde abgesagt und 22 wurde abgesagt, ja. Bis dato steht noch nicht fest, dass der abgesagt wird. Ich fühle mich gerade da zwar so mittelmäßig wohl mit, aber ich bin guter Dinge, dass er stattfinden wird. Und deswegen checkt es auf jeden Fall aus, wenn ihr mal wieder was live sehen wollt. Die einzige Geschichte, die man jetzt live sehen kann. Danach wird es dann eben ein bisschen ruhiger. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es waren wieder ein paar Tipps für euch dabei. Wie gesagt, eigentlich alles irgendwie geil. Kauft Hot Toys bei NTG, guckt The Boys, Diabolical auf Amazon Prime, geht dann zu Disney Plus rüber und guckt Pam und Tommy, geht dann ins Kino, guckt Licorice Pizza, bleibt dann am besten sitzen, guckt Batman und geht dann nach Hause und spielt Elden Ring. Und ihr werdet mit nichts davon enttäuscht, weil alles auf seine Art und Weise fantastisch ist. Das ist doch schön. Positive, ja, Pop-Culture Positivity, nenne ich das Ganze mal hier. So, ja, so ein bisschen so, ach, guck mal, wir müssen uns mal wieder so ein bisschen, ja, gute Laune, Schulterschluss, sage ich mal. Okay, Leute, es war mir ein Fest, für euch drehen zu können. Jetzt ist mir der Mund aber trocken, ich muss mal was trinken. Und bevor ich das on Mic mache ich das lieber off Mic. Wir hören uns in 2 Wochen wieder in der Man Cave. Bis dahin, passt auf euch auf. Kussi auf die Nase und bis dann. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.